Wir wollen im ersten Korintherbrief weitermachen und ich möchte euch bitten, für die Textlesung auch nochmal aufzustehen. Wir machen weiter, wir haben schon mal die erste Hälfte vom Kapitel angeschaut und jetzt ab Vers 35 bis zum Ende Vers 58. Es wird aber jemand sagen: Wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie? Tor, was du sähst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du sähst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem anderen der Samenkörner. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen, ein anderes das Fleisch des Viehs, und ein anderes das der Vögel und ein anderes das der Fische. Und es gibt auch himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber anders ist der Glanz der himmlischen und anders der irdischen. Ein anderer der Glanz der Sonne und ein anderer der Glanz des Mondes. Und ein anderer der Glanz der Sterne. Denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Glanz. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So steht auch geschrieben: Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, dann das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht, die Unvergänglichkeit erbt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Und ich bete, dass du beim Sprechen und beim Hören, beim Verstehen deinen Segen schenkst. Amen. Was passiert nach dem Tod? Wie geht's weiter? Wie kann man sich das vorstellen? Ich denke, das sind Fragen, die alle Menschen zu aller Zeit gestellt haben. Und ich glaube, auch heutzutage gibt es wahrscheinlich nicht wirklich irgendeine Person, die sich noch nie diese Frage gestellt hat. Was passiert nach dem Tod? im ersten Teil von Kapitel 15, das haben wir bei der letzten Predigt zusammen angeschaut, greift Paulus diese Frage auf, die Frage nach der Auferstehung. Die Korinther hatten ein Problem mit der Auferstehung. Die dachten, das ist irgendwie nicht notwendig. Und in den ersten 34 Versen begründet er, warum die Auferstehung absolut notwendig ist. Er sagt sogar, das ganze Evangelium bricht zusammen, wenn man diesen Bestandteil rausnimmt. Ohne Auferstehung gibt es kein Evangelium. Theologische Gründe für wahrscheinlich als Antwort auf theologische Gedanken oder Fragen. Aber die Korinther hatten nicht nur theologische Fragen, ob Auferstehung überhaupt nötig ist, sie hatten auch praktische Fragen. Die fragen sich ganz praktisch, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Auferstehung aus dem Toten? Der Einwand der Korinther ist, es ergibt keinen Sinn. Es geht ja gar nicht. Was für ein Leib soll in der Lage sein, aus den Toten aufzuerstehen? Also, das ist rein körperlich, physisch, biologisch nicht nachvollziehbar. Man kann sagen, es ist ein verständlicher Einwand. Verständlich, weil es ist letztendlich eine Frage vom Verstand. Sie überlegen, ob es eine Auferstehung gibt, und mit dem Verstand kommen sie zu dem Schluss, eigentlich geht es gar nicht. Und die sind nicht die Einzigen. Das kennen wir aus den Evangelien. Jesus als Beispiel im Gespräch mit den Sadduzäern, Matthäus 22, genau das Gleiche. Ein verständlicher Einwand. Die Sadduzäer sagen, guck mal, das mit der Auferstehung, das kann gar nicht gehen. Schau, wenn eine Frau hier auf der Erde 7-mal heiratet, und dann, wenn sie auferstanden ist, wessen Frau ist sie dann? Soll sie dann 7 Männer haben? Es geht nicht. Es kann keine Auferstehung geben, weil letztendlich, sagen die Korinther, weil wir es uns nicht vorstellen können, wie es gehen soll. Wie reagiert Paulus auf diesen Einwand? Naja, ziemlich hart. Tor, du Narr! Weiß nicht, ob man sagen könnte, du Idiot, aber irgendwo sagt Paulus, also kommt schon sehr hart rüber. Und trotzdem hat er recht, eigentlich. Denn letztendlich sagen die Korinther Folgendes: Gott sagt zwar, dass es eine Auferstehung geben soll, das wird gepredigt, aber ich mit meinem Verstand kann nicht verstehen, wie das funktionieren soll. Also glaube ich nicht, dass es stimmt. In diesem Augenblick haben die Korinther ihren Verstand zum Maßstab genommen und haben gesagt, was ich mir vorstellen kann, das kann Gott machen. Und was meinen Vorstellungen übersteigt, na, dann kann Gott das wohl nicht machen. Und was sie in dem Augenblick tun, ist, sie machen sich selbst ein Stück weit zum göttlichen Maßstab. Aber das ist eine Dummheit. Paulus sagt, das ist Torheit. Wenn es einen Gott gibt, der Gott, der gepredigt wird in der Bibel, der ist ja schon von der Definition her größer als wir Menschen. Er muss unseren Rahmen sprengen, sonst ist er nicht Gott. Wir können uns die Schöpfung nicht vorstellen. Wir können uns viele Sachen nicht vorstellen. Und das sind alles Dinge, die Gott einfach so locker tun kann. Der Einwand von den Korinthern wird durch Paulus zum ersten begegnet mit einer Warnung, mit einem Hinweis. Pass auf, wir müssen aufpassen, dass wir nicht den menschlichen Verstand und unsere menschliche Vorstellung zum Maßstab nehmen und denken, dass Gott sich daran anpassen muss. Gott ist immer größer, als wir uns irgendwie vorstellen können. Und das ist passender, mit Psalm 139 einfach ins Staunen zu kommen und zu sagen, Gott, du bist so groß, ich kann dich nicht erfassen. Das ist die richtige Antwort. Und eigentlich könnte man hier jetzt einen Punkt setzen und es wäre mal eine ganz kurze Predigt. Würde schon reichen. Lukas freut sich schon, aber es tut mir leid, Lukas, ne? Man könnte, und es wäre völlig berechtigt, hier einen Punkt machen. Man könnte sagen, du Tor, lass Gott einfach Gott sein. Punkt aus. Das mit deinem Verstand, weißt du was? Kümmere dich nicht so drum. Dein Verstand ist nicht so wichtig. Glaube einfach. Punkt. Fertig. Und es wäre legitim. Es wäre geistlich gesehen nicht falsch. Und trotzdem tut es Paulus nicht. Es ist nicht so, dass Paulus grundsätzlich was gegen den Verstand hat. Sonst hätte er sich die ersten 34 Verse, zum Beispiel in Kapitel 15, sparen können. Er argumentiert ja. Er versucht, die Korinther zu überzeugen, dass es doch zusammenpasst, dass es doch wirklich ist. Und auch hier jetzt im Rest des Kapitels appelliert er an den Verstand der Korinther. Seine zweite Antwort auf ihr Einwand, das geht ja gar nicht. Die erste Antwort ist jetzt, du Narr, also mach deinen Verstand nicht zum Maßstab. Aber es gibt eine zweite Antwort, er geht weiter. Er hilft ihnen trotzdem mit ihrem Verstand und mit ihren Fragen umzugehen. Und er hilft ihnen, indem er ihnen einen Vergleich zeigt. Was du siehst, wird nicht lebendig. Es sterbe denn. Und was du siehst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Es sei von Weizen oder einem anderen der Samenkörner. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat. Und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Das sind Sonnenblumenkerne. Das ist ganz spannend, mal so einen Sonnenblumenkern einfach in die Hand zu nehmen und anzuschauen. Und mal zu vergleichen mit dem Ergebnis, wenn das mal ausgewachsen ist. Sieht irgendwie total anders aus. Eigentlich nicht wiederzuerkennen. Eigentlich ist gar nichts davon in diesem kleinen Kern ersichtlich. Und Paulus sagt, das ist Anschauungsmaterial. Ihr Korinther, wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, dann schaut mal einfach in euren Alltag hinein. Und ihr werdet entdecken, dass das, was behauptet wird, gar nicht so ungewöhnlich ist. Eigentlich sehen wir ähnliche Dinge ständig. Saat und Ernte. Das Argument ist, auch in der Natur beobachten wir, dass ein Same, ein kleiner Körper irgendwie stirbt und daraus erwächst ein beeindruckendes Leben. Und Paulus sagt, so ähnlich kann man sich das vorstellen. So ähnlich kann es auch sein mit dem Leib und mit der Auferstehung. Entscheidend ist, aber dass es ähnlich ist, es ist ein Vergleich. Es ist nicht eine Erklärung im Sinne von, ich zeige euch genau, wie die Schritte sind. Ich zeige euch die Mechanismen. Ich zeige euch genau, wie die einzelnen Schritte sein werden. Denn nicht alles ist vergleichbar. Es ist ja nicht so, dass der menschliche Körper ins Grab gelegt wird dass dann die Haut anfängt brüchig zu werden, Feuchtigkeit reinkommt, Enzyme aktiviert werden, andere DNA-Sequenzen abgelesen werden und dann ein verherrlichter Leib daraus wächst. So funktioniert das nicht. Und es ist wichtig, auseinanderzuhalten. Es gibt tatsächlich auch Christen, die ein Problem zum Beispiel mit Feuerbestattung haben, mit der Vorstellung, naja, dann klappt es mit der Auferstehung ja nicht mehr. Das wäre aber, glaube ich, völlig falsch. Das ist nicht, was Paulus hier lehren will. Was er lehren will, ist eigentlich nur ein Vergleich, so ähnlich. Guckt, so wie aus dem Tod Leben wächst, genauso kann das auch im geistlichen Bereich funktionieren. Der Unterschied ist nämlich, beim Samen von der Pflanze ist sowohl das, was gesät wird, als auch das, was wächst, gehören beide immer noch zur vergänglichen Schöpfung. Und der Unterschied für uns bei der leiblichen Auferstehung ist, dass eine Verbindung zu einer unvergänglichen Schöpfung stattfindet. Und deswegen können die einzelnen Mechanismen nicht genau die gleichen sein. Aber es ist eine Hilfe. So kann man sich etwa vorstellen, dass sowas entstehen kann. Leben kann tatsächlich aus dem Tod entstehen. Und die Frage der Korinther war ja, mit was für einem Leib soll die Auferstehung funktionieren? Wie kann man sich das vorstellen? Und Paulus geht hier jetzt in diesen Versen 36 bis 44 darauf ein. Es gibt andersartige Körper. Es gibt verschiedene Typen von Leiber. Und er listet die auf. Es gibt menschliche Körper. Es gibt Körper des Viehs, meistens vier Beine, ein Schwanz, das wedelt. Es gibt Körper von Vögeln, Federn, Flügeln, die können fliegen. Es gibt Fische, haben Schuppen und Kiemen. Und das Interessante ist, dass in jedem Fall die Art von Körper passt zu dem Bereich, wo derjenige lebt. Das Vieh hat die vier Beine, damit es auf der Erde rumlaufen kann. In der Luft würden die Kühe abstürzen. Die Vögel würden im Meer ertrinken. Und die Fische krepieren, wenn sie auf dem Land liegen. Und Paulus sagt, guck, ja, natürlich, was für ein Körper, weiß ich nicht. Aber guck, Gott hat das alles im Griff. Gott weiß, wo jeder hingehört. Und er hat jeden so gemacht, dass er in seiner Umgebung überleben kann und gedeihen kann. Es gibt himmlische Körper, Sonne, Mond, auch die Sterne. Es gibt irdische Körper. Jeder ist da, wo er ist und so gestaltet, dass er da gut leben kann. Wie soll das gehen mit der Auferstehung? Schau, wie Gott es gemacht hat. Er hat für jeden die richtige körperliche Form gefunden, dass er für seine Umgebung genau richtig gemacht ist. Und deswegen kann man Gott vertrauen, dass er das auch bei der Auferstehung schafft. Wie wird das sein? Keine Ahnung. Aber wir können davon ausgehen, das wird passend sein. Das Entscheidende ist dieser Satz, wie er will. So werden die Körper verteilt, sagt Paulus. Und dann wendet er diesen Gedanken, diesen Vergleich von Same und Pflanze auf die Auferstehung der Menschen an. Er sagt, bei uns wird es dann so sein, gesät wird in Vergänglichkeit, Unehre, Schwachheit, ein natürlicher Leib. Und was daraus wächst, wird unvergänglich, herrlich. In Kraft wird ein geistlicher Leib sein. Und dieser Auferstehungsleib kommt tatsächlich irgendwie aus diesem vergänglichen Körper. Das heißt, da ist irgendwo eine Verbindung. Und gleichzeitig wird er ganz anders sein. Die Korinther sagen, das mit der Auferstehung, das kann nicht funktionieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll das gehen? Paulus antwortet, erstens, mach dein Verstand nicht zum Maßstab. Wer das tut, ist ein Tor. Aber gleichzeitig sagt er nicht, schmeiß deinen Verstand weg. Je dümmer man glaubt, desto geistlicher ist man. Sondern versuche mit deinem Verstand trotzdem die Wahrheit zu ergreifen. Und dafür gebraucht er einen Vergleich. Was uns helfen soll, mit dem Verstand auch diese Wahrheit zu erfassen. Und dann sagt, schau dir diese Pflanzen an, das kann ein Modell sein. Eine Hilfe, um sich das vorstellen zu können. Und dann geht Paulus noch einen Schritt weiter. Er stellt einen wichtigen biblischen Bezug her. Paulus erzählt hier nicht einfach Sachen, die er sich ausgedacht hat, aus dem Blauen heraus, sondern bei Paulus ist alles immer auch in die Gesamtbotschaft eingebunden, in die Heilsgeschichte, an Gottes Pläne von Anfang bis zum Ende. Und die Frage ist immer, wie passen wir in diese Geschichte hinein? Wo ist unser Platz? Vers 45 fängt er den Abschnitt an mit, so steht auch geschrieben. Bezug auf das Alte Testament. Und was er hier sagt, ist, diese Reihenfolge von natürlich und dann geistlich ist etwas, was irgendwo heilsgeschichtlich sein Vorbild hat. Die ganze Heilsgeschichte fängt ja damit an, dass der erste Adam da war. Und er wurde eine lebendige Seele bei der Schöpfung. Er ist natürlich, er ist von der Erde. Und jetzt, am Ende der Zeit als Erfüllung der Verheißungen Gottes, ist ein letzter Adam, ein neuer Adam gekommen, das ist Christus. Warum nennt er ihn Adam? Weil er im Prinzip auch der Erste ist von einem neuen Volk, von einer neuen Menschheit, von den Erlösten in Christus. Er ist der letzte Adam. Und er ist nicht eine lebendige Seele, sondern, interessante Formulierung, er ist ein lebendig machender Geist. Er hat in sich Leben. Er ist geistlich, im Gegensatz zu natürlich. Er kommt vom Himmel, aus der Gegenwart des Vaters. Heilsgeschichtlich gibt es eine Reihenfolge. Erst das Natürliche und dann das Geistliche. Und Paulus wendet diesen Gedanken dann an und sagt, Korinther, genauso ist es eigentlich auch mit uns. Wir tragen das Bild des natürlichen Adams. Wir sind alle Menschen. Deswegen haben wir einen Körper, einen Leib, wie er hatte. Aber da Christus in uns ist, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir in Christus sind, das bedeutet, dass was Neues in uns auch ist. Und deswegen werden wir auch genauso das Bild des Geistlichen in uns tragen. Wir werden so ähnlich sein wie Christus, als er auferstanden ist. Und Paulus sagt, das ist nicht nur etwas, was interessant ist oder könnte sein, könnte nicht sein, sondern er sagt, das ist eine Notwendigkeit. Denn wir warten auf ein unvergängliches Reich. Und er sagt, Vergänglichkeit kann die Unvergänglichkeit nicht erben. Wir warten auf neue Himmel und neue Erde, die nie vergehen. Aber in dem Zustand, wie wir jetzt sind, sind wir dafür nicht passend. Wir brauchen noch eine Veränderung. Und er beschreibt es hier als Verwandlung. Wir werden verwandelt werden, verändert werden, sodass wir passend sind für die neue Schöpfung. Korinther sagen, Auferstehung des Leibes, das geht gar nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Paulus sagt, du Narr, mach deinen Verstand nicht zum Maßstab. Er gibt ein Bild aus der Natur, so ähnlich kann man es sich vorstellen. Er zeigt, dass es heilsgeschichtlich so notwendig ist, damit wir ans Ziel kommen. Und dann zeigt er auf, was für eine Bedeutung das hat. Wenn das so ist, wenn das so stimmt, dann gibt es sowas wie Hoffnung. Sowas wie Freude, obwohl vieles so schlimm ist hier auf der Welt. Es gibt Hoffnung, weil der Tod tatsächlich besiegt ist. Durch die Auferstehung. Und das ist wieder etwas, was eine Erfüllung ist. Der Tod wird verschlungen in Sieg. Er zitiert dazu aus Jesaja 25. Jesaja predigt Gericht. Israel ist untreu, muss ins Exil, wird geknechtet werden. Aber er hat auch eine zukünftige Schau und sagt, es kommen aber auch andere Zeiten. Da wird der Herr wieder eingreifen und wird uns zurückführen. Und es geht um Zion. Rettung für Zion, für das Volk Gottes. Und in dieser Zeit, sagt Jesaja, wird der Tod verschlungen werden in Sieg. Und Paulus sagt, genau das ist in Erfüllung gegangen, als Christus aus den Toten auferstanden ist und dadurch wir alle mitgenommen werden und mit ihm leben. Der Stachel des Todes wird weggenommen. Eine interessante Redewendung. Was ist ein Stachel und wie funktioniert das? Vielleicht ist ein Insekt gemeint, wie eine Biene oder eine Wespe. Und was passiert, wenn so eine Biene jemand sticht? Durch den Stachel wird Gift verteilt. Und da entsteht dann die Entzündung, die Rötung, die Schwellung, die Schmerzen. Wie verteilt der Tod seine Wirkung durch die Sünde. Es ist die Sünde, die letztendlich diesen Gift verteilt. Durch die Sünde verteilt sich dieser Gift in uns und der Tod. So ist die Sünde der Stachel des Todes. Und die Kraft der Sünde ist das Gesetz, weil das Gesetz uns zeigt, wo wir überall Sünde haben. Uns das verdeutlicht. In Römer 7 können wir das lesen. Und Paulus sagt, das Gute, das Tolle, das Geniale ist, dass durch die Auferstehung von Jesus Christus dieser Stachel weggenommen ist. Die Sünde ist weggenommen. Das Gift kann nicht mehr verteilt werden in die Menschen. Dann ist alles überwunden. Wenn diese Wirkung weg ist, dann ist der Tod besiegt. Und das ist ein Grund zur Hoffnung, Zuversicht, Freude. In Vers 20 sagte Paulus, nun ist Christus auferstanden. Das ist eine Tatsache. Und Vers 57 sagt er, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Es kann keine Auferstehung geben. So haben die Korinther gedacht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und Paulus geht Schritt für Schritt durch und erklärt, wie man es sich vielleicht ein bisschen vorstellen kann und vor allem, wie wichtig das ist und was für Auswirkungen das hat. Und was ist dann am Ende die Schlussfolgerung? Gibt es eine Konsequenz aus der ganzen Sache? Und ein bisschen haben wir schon gesagt, das führt zu Hoffnung und Freude. Das ist schon mal viel wert. Wenn wir leben mit Hoffnung und Freude, macht das einen Unterschied aus? Ich glaube ja. Oder es kann auch ein Trost sein. 1. Thessalonicher behandelt Paulus auch diese Gedanken von was passiert nach dem Tod, was ist mit den Verstorbenen. Und er sagt, so tröstet euch gegenseitig. Es ist ein Trost. Aber es ist interessant, wie Paulus hier diesen Abschnitt abrundet und zu Ende führt. Nicht mit dem Hinweis, jetzt hoffe ich, dass es euch allen besser geht. Dass das Herz irgendwie fröhlich ist und dass ihr alle gut drauf seid. Sondern es geht um Ethik. Es geht darum, wenn das alles so ist, wie sollen wir denn leben? Welche Entscheidungen treffen wir? Wie sollen wir handeln? Und er sagt, wenn das alles so ist, und er geht davon aus, es ist so, dann ermutigt er die Korinther, seid allezeit überreich im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Wenn die Auferstehung stimmt, dann ist es ein Grund, überreich zu sein im Werk des Herrn, weil wir wissen, dass die Mühe nicht vergeblich ist. Das ist schon eine sehr interessante Schlussfolgerung. Wir merken, Paulus schreibt nicht nur eine Theologie irgendwie für Studierte, irgendwas, was spannend ist für Leute, die zu viel Zeit haben und über Sachen nachdenken, sondern er schreibt für eine ganz normale Gemeinde. Er schreibt an ganz normale Menschen, die in ihrem ganz normalen Alltag leben. Aber er sagt, diese Tatsachen der Auferstehung müssen Auswirkungen haben in unserem Leben. Es muss sich irgendwie zeigen. Und das ist eine ganz spannende Frage an uns. Gibt es irgendeine Entscheidung, die wir schon mal getroffen haben, die motiviert wurde, die begründet wurde mit dem Gedanken, es gibt eine Auferstehung? Und deswegen lohnt es sich. Wenn es nie eine Rolle gespielt hat bei unseren Entscheidungen, dann könnte man im Umkehrschluss die Frage auch stellen, verstehen wir, was Paulus mit Auferstehung meint? Denn für ihn war es so, wenn, dann hat es Folgen. Haben wir schon irgendwelche Entscheidungen getroffen, bewusst, weil wir sagen, nee, ich weiß, dass es eine Auferstehung geht und dass es weitergeht und deswegen werde ich das und das tun. Das zeigt, was wir wirklich verstanden haben. Denn es geht nicht darum, nur Wissen im Kopf anzusammeln. Es geht um mehr. Das ganze Leben soll verändert werden. Wir sollen Frucht bringen. Es gibt ja ein Preisgericht mal. Und ich glaube nicht, dass Gott dann Fragen stellen wird wie, okay, Quizfrage, 1. Korinther 15, mit welchem Bild hat Paulus die Auferstehung erklärt? Und dann grübeln wir und sagen, Samenkorn und was draus gewachsen ist. Na ja, super. Sondern beim Preisgericht ist die Frage, was hast du getan? Wie hast du gelebt? Hat das irgendwelche Auswirkungen gehabt oder war das nur Theorie? Gut zu wissen oder lebensverändert? Und es ist interessant auch, darüber nachzudenken, es ist ja nicht gesagt, dass die Korinther nicht an ein Leben nach dem Tod geglaubt haben. Die meisten Griechen haben ja schon geglaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, aber körperlos. Irgendwie als Geistwesen. Und Paulus scheint hier zu sagen, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass dieser Körper eine Verbindung hat, irgendwie verwandelt wird und es dann weitergeht, dann sollte das Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie wir hier und jetzt bereits leben. Denn es wird irgendwo eine Verbindung geben. Und das erinnert uns auch an das, was Jesus sagt, in dem Gleichnis von den Talenten. Komm rein in die Freude deines Herrn. Aber auch, über wenig warst du treu, ich werde dich über viel setzen. Da ist irgendwo eine Verbindung. Das, was wir hier und jetzt tun mit diesem Körper, mit diesem Leib, wird irgendwie eine Verbindung haben mit dem nächsten Leben. Das sehen wir auch an Christus selbst. Veränderter Körper auf jeden Fall, aber auch die Wunden, die noch zu erkennen waren. Da ist eine Verbindung. Das, was er irdisch hier diesseitlich erlebt hat, hat seinen verherrlichten Auferstehungskörper auch irgendwie geprägt. Und es ist interessant, dass Paulus genau diese Verbindung irgendwo hier in den Mittelpunkt zu stellen scheint. Es scheint zu sagen, diese Verbindung zwischen dem jetzigen Körper und dem Auferstehungsleib, diese Verbindung sollte uns motivieren, hier und jetzt fleißig zu sein. Warum? Weil es nicht vergeblich ist. Es wird Auswirkungen haben. Und was ist das Werk des Herrn? Evangelisation? Klar, sicher. Das Adventssingen im Altenheim? Klar, sicher, Werk des Herrn. Dienste in der Gemeinde? Ja, sicher auch Werk des Herrn. Aber im Korintherbrief haben wir auch gelesen, einfach, dass Sklaven gute Sklaven sind. Also die Arbeit für den Herrn tun, das ist ein Werk des Herrn. Es umfasst das ganze Leben. Und hier in Korinther gibt es sogar eine ganz konkrete Anwendung, wenn wir einfach den nächsten Vers lesen. Man kann sich vorstellen, wie der Korintherbrief in der Gemeinde vorgelesen wurde. Die hatten nicht die Kapiteleinteilungen, die wir haben. Ich glaube nicht, dass die gesagt haben, so, heute lesen wir den ersten Abschnitt aus dem Brief von Paulus, sondern die haben wahrscheinlich am Stück gelesen. So, und was passiert, wenn ich weiter lese? Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreichend im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Der nächste Satz, was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat. Was ist das Werk des Herrn? Es ist zum Beispiel Geld sammeln für Geschwister, die Not leiden. Ganz konkret. Glauben wir an die Auferstehung? Wie sieht unser Geldbeutel aus? Unser Konto? Wenn wir uns selbst prüfen wollen, ob wir die Auferstehung verstanden haben, wie Paulus es gemeint hat, können wir uns heute, wenn wir nach Hause kommen, mal unser Bankkonto nochmal angucken und überlegen, passt das? Erkennt man an der Art und Weise, wie ich mein Geld ausgebe, dass ich an die Auferstehung glaube? Eine ganz konkrete Herausforderung. Aber das ist, was Paulus möchte. Er möchte, dass wir nicht nur einfach Dinge für wahr halten, sondern dass die Wahrheit uns verändert, umkrempelt, verändert, verwandelt. Auch die Auferstehungshoffnung. Christus ist auferstanden, auch wenn die Korinther sich das nicht vorstellen konnten. Und weil er auferstanden ist, ist der Tod besiegt. Und wir dürfen mit Hoffnung leben. Und diese Hoffnung soll uns in unseren konkreten alltäglichen Entscheidungen motivieren und beeinflussen. Am Ende ist der Sieg über den Tod. Amen.